Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn man aktuell die Nachrichten so sieht, was alles über den Brexit berichtet wird, dann merkt man, es ist ein langer, grausamer Tod, der da zuletzt stirbt. Also wir merken, wir brauchen ein Ziel vor Augen, damit wir Hoffnung haben. Wir brauchen etwas, worauf wir uns ausrichten können, damit wir ja nicht vorschnell aufgeben, damit wir wissen, da ist doch irgendwas, worauf wir zusteuern. Wir brauchen Hoffnung, weil aus Hoffnung bekommen wir die Kraft, etwas umzusetzen. Tatkraft. Wir wollen etwas voranbringen, wir wollen etwas erreichen. Und das geht nur, solange wir das Ziel noch vor Augen haben. Wenn ich zum Beispiel jogge, wandern gehe oder Rad fahre und ich habe kein Ziel vor Augen oder ich habe ein völlig unrealistisches Ziel vor Augen, dann klappt das irgendwie nicht, mich dazu zu motivieren. Manchmal kann ich mich dann erst gar nicht so richtig aufrappeln, überhaupt erst loszugehen oder loszufahren. Hoffnung ist wichtig. Hoffnung ist für jeden Menschen wichtig, aber für Christen ist Hoffnung etwas ganz Prägendes. Es ist prägend für unser Christsein grundsätzlich. Es ist Teil des Evangeliums von Jesus. Es ist Teil der guten Nachricht von Jesus, dass wir Hoffnung haben. Wir befinden uns, Udo Theiß hat das eben schon gesagt, mitten im Brief von Paulus an die Christen in Rom und es geht heute um vier Kapitel daraus, vier Kapitel aus dem Römerbrief, nämlich die Kapitel 5 bis 8. Das ist ganz schön viel und es ist diesmal so viel Text gewesen, dass ich gar nicht den ganzen Text auf die Blätter bekommen habe und habe nur mal die aus meiner Sicht wichtigsten Verse aufgedruckt. Und auch das sind schon sehr, sehr viel. Wir werden sie aber nicht alle lesen. Das Besondere an dem Text, und das könnt ihr feststellen, wenn ihr euch die Gliederung meiner Predigt auf der ersten Seite anschaut, das Besondere an dem Text ist, er beginnt und endet, also im 5. und im 8. Kapitel, er beginnt und endet mit unserer Hoffnung und Gottes Liebe. Und in der Mitte des Textes, dazwischen, zwischen Gottes Liebe und unserer Hoffnung, da erzählt Paulus, wovon wir als Christen alles frei sind. Frei. Und dann gibt es zwei kurze Exkurse, so kleine Ausschweifungen von Paulus, in denen er noch etwa einen Teilbereich seiner Argumentation vertieft. Es ist nicht so ganz einfach, ich wurde schon diese Woche angesprochen da, ob es wieder so spannend und auch anstrengend wird wie vor zwei Wochen mit der Predigt. Ja, wird heute wieder etwas, ein bisschen herausfordernd, weil es eben sehr viel Text ist und ein bisschen schwierige Gedanken manchmal auch von Paulus. Aber ich möchte mich dem zusammen mit euch stellen, weil wir haben Hoffnung. Wir haben nicht nur Hoffnung auf das, was eines Tages nach dem diesseitigen Leben kommt. Wir haben Hoffnung darauf, vor Gott gut dazustehen. Wir haben auch Hoffnung darauf, dass wir diese Predigt gut überstehen. Hoffnung. Wir fangen mal an mit der Hoffnung auf Gottes Liebe, die Hoffnung, die in uns, in unsere Herzen geschenkt ist. Ich lese mal die ersten Verse, von den ersten Versen, die ich abgedruckt habe, und zwar auf der ersten Seite, Kapitel 5, die Verse 5 bis 11. Die Verse 5 bis 11, also es fängt damit an mit unserer Hoffnung, da könnt ihr mitlesen. Da schreibt Paulus, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht errettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir, als mit Gott Versöhnte, nun erst recht durch das Leben seines Sohnes von dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir ja noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Wie kommt Paulus dazu, sowas zu schreiben? Vor zwei Wochen habe ich über die Kapitel 3 und 4 gesprochen und da hat uns Paulus am Beispiel des Mannes Abraham erklärt, dass ein Mensch allein aufgrund seines Glaubens vor Gott gut, vor Gott gerecht dastehen kann. Und dass es auf keinen Fall dadurch gelingt, dass wir uns an irgendwelche religiösen oder sonstigen Regeln halten. Genau dies gibt uns Hoffnung. Und hier spinnt jetzt Paulus seinen Faden weiter. Wir haben Hoffnung als Christen, weil Gott uns rettet. Er rettet uns vor dem Tod. Das hatte er in Kapitel 1 schon dargestellt, dass wir eigentlich dem Tod unterworfen werden. Und hier in diesem Text, jetzt, den ich gerade vorgelesen habe, da fallen mir so ein paar Dinge besonders auf. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sich Liebe zeigt. Also Liebe kann nie nur theoretisch sein. Das ist für unsere Liebe so. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich theoretisch, dann wird es ganz schwierig danach. So, also klar. Ja. Und Gott liebt uns auch nicht theoretisch. Gott liebt uns ganz praktisch und Liebe zeigt sich. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er Jesus Christus in die Welt geschickt hat, damit er sein Leben für uns gibt. Und darum können wir auf unsere Rettung hoffen. So steht es in Vers 6. Unsere Hoffnung ist ganz sicher, und jetzt gibt es einen zweiten praktischen Aspekt, die Hoffnung ist ganz sicher, weil wir nämlich etwas von Gottes Liebe schon spüren können, nicht nur durchs Lesen der Bibel, wenn wir davon lesen, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern wir können es praktisch erfahren, weil Gott den Menschen, die ihm lieben, Liebe ins Herz schenkt. Unsere Hoffnung ist sicher und gewiss, weil Gott hat uns seine Liebe in unser Herz geschenkt. Vers 5. Dann ist mir noch aufgefallen, dass Paulus davon schreibt, dass Christen früher Sünder waren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, vor etwa einem halben Jahr hatten wir mal 2 oder 3 Predigten. Da ging es auch so um die Frage, einmal von einem Prediger, den ich eingeladen hatte, und einmal in einer Predigt von mir, ging es auch so ein bisschen um die Frage, sind wir jetzt als Christen eigentlich noch Sünder oder sind wir es nicht mehr? Also, wenn ich Paulus hier richtig verstehe, in Vers 8, dann waren wir Sünder, sind es also jetzt nicht mehr. Logischerweise, weil wenn wir keine Sünder mehr sind, dann kann es auch keine Strafe mehr für uns geben. Vers 9. Christen können sich darum in Gott rühmen, wie es wörtlich in Vers 11 heißt. Und ich interpretiere das mal so, dass wir Gott durch Jesus, durch das, was Jesus für uns getan hat, viel näher sind, als dadurch, dass wir uns an irgendwelche Regeln halten könnten oder dass wir irgendwie was von uns aus machen könnten. Also das, was Jesus gemacht hat, hat uns in eine viel engere Nähe zu Gott katapultiert, als durch irgendetwas, was wir selbst tun könnten. Und um diesen Gedanken ein bisschen zu vertiefen, hat jetzt Paulus einen kleinen Exkurs über den Mann Adam und über Jesus uns geschenkt. Einen kleinen Exkurs Adam oder Jesus. Ich gehe jetzt mal weit zurück, vorvorletzte Predigt von mir. Was Paulus in Kapitel 1 aus der Natur abgeleitet hatte, da hatte ich damals drüber gesprochen, das versucht er jetzt in Kapitel 5 nochmal anhand von Adam zu erklären. So, Adam, Schöpfung, Sündenfall, das sind so die Dinge, die da im Hintergrund sind. Und ich versuche das mal kurz so Revue passieren lassen, für die das nicht sofort parat haben, was es mit Schöpfung, Adam und Sündenfall auf sich hat. Also der Mensch, hebräisch heißt es Adam, dieser Mensch ist geschaffen, um die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und schon bald der Mensch, der Adam, aber auf der Welt war, hat er sich von Gott distanziert und gegen Gott aufgelehnt. Er hat sich bewusst dazu entschieden, etwas anderes zu tun, als das, was Gott gesagt hat, dass es gut für ihn sei. Und egal, was dieser Mensch nun macht, es wird immer wieder in eine Auflehnung gegen Gott münden. Im Ergebnis ist es dann das Gleiche, was Paulus in den Kapiteln 1 bis 4 schon erklärt hat, nämlich egal, wie sehr sich jetzt der Mensch anstrengt, als Nachfolger von Adam wird er immer wieder vor Gott schuldig sein. Er wird nie Gott in dem Maß die Ehre geben und er wird nie hundertprozentig so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. So hat die Zielverfehlung des Typus Mensch dazu geführt, dass der Mensch den Tod verdient hat. Und demgegenüber, diesem Typus Mensch, stellt jetzt Paulus diesen Typus Jesus. Jetzt kommt ein komplizierter, langer Satz, ich werde ihn zweimal vorlesen. Wenn es durch das Nachfolgen von Adam typisch menschlich ist, Gottes Ziel zu verfehlen und den Tod zu bekommen, dann ist es durch das Nachfolgen von Jesus typisch christlich, Gottes Ziel zu erreichen und zu leben. Nochmal. Wenn es durch das Nachfolgen von Adam typisch menschlich ist, Gottes Ziel zu verfehlen und den Tod zu verdienen, dann ist es durch das Nachfolgen von Jesus typisch christlich, Gottes Ziel zu erreichen und zu leben. Also in der Nachfolge von Adam gehen wir alle zugrunde und in der Nachfolge von Jesus kommen wir alle zum Leben. Und deswegen stehen wir vor der Wahl. Wem folgen wir jetzt nach? Adam auf der einen Seite oder Jesus auf der anderen Seite? Und diese Frage kann niemand anderes für uns beantworten. Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wem will ich denn nun nachfolgen? Dem Adam, dem Menschen oder dem Jesus, dem Gott? Als Jesus-Nachfolger hat das dann zwei wichtige Folgen, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden. Nämlich, wir sind frei. Und das ist ganz spannend. Normalerweise im Humanismus wird man denken, derjenige ist frei, der nicht an irgendwas glaubt. Ja? So, also man ist frei, wenn ich mir alle Freiheiten nehme und wenn ich nicht daran glaube, dass mir irgendwas passieren kann von einem höheren Wesen, was mich dafür verurteilt. Und Paulus argumentiert aber gerade umgekehrt. Also, ich bin frei, wenn ich glaube. Als erstes, sagt Paulus, sind wir frei von der Sünde. Was das bedeutet, erklärt er anhand von einer rhetorischen Frage. Nämlich, sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade noch mächtiger werden kann? Also der Gedankengang, der dahinter steckt, ist der, wenn doch Jesus für uns gestorben ist und uns gnädig ist, dann können wir ja eigentlich jetzt leben, wie wir wollen. Und umso mehr ich sündige, umso mehr Gnade wird mir zuteil. Wörtlich steht hier aber, sollen wir beharrlich bei der Sünde bleiben, damit die Gnade zunimmt? Sollen wir beharrlich bei der Sünde bleiben, damit die Gnade zunimmt? Und da habe ich gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, es gibt so in mir selbst so einen typischen Fehler beim Lesen, der in meinen Gedanken passiert. Nämlich, dass ich mit dem Wort Sünde viele Einzelverfehlungen meine. Also bei dem Wort Sünde, da habe ich, und möglicherweise geht es auch euch so, sofort einen Katalog von Dingen im Kopf, die man nicht tun darf. Bei Christen und Juden ist dieser Katalog, den man im Kopf hat, normalerweise davon geprägt, was man in der Bibel gelesen hat. Auf die Frage, sollen wir weiter sündigen, lautet die Antwort dann, nein, Christen dürfen nicht, Pünktchen, 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 dann kommt der ganze Katalog von Dingen, die wir im Kopf haben, die Christen nicht dürfen. Paulus hat jetzt aber in den Kapiteln davor den Begriff Sünde nicht mit vielen einzelnen Dingen, die wir tun müssen oder lassen müssen, definiert, sondern Paulus hat die Sünde mit der Auflehnung gegen Gott definiert. Und das kann natürlich das Gleiche sein, es muss aber nicht das Gleiche sein. Nehmt euch doch zu Hause einmal Zeit und lest diesen Text vielleicht nochmal und ersetzt das Wort Sünde beim Lesen im Gedanken mit dem Wort oder mit dem Begriff Auflehnung gegen Gott oder mit dem Wort Zielverfehlung. Und ihr werdet merken, da passt was nicht mehr. In dem Moment, wo ich das mit Auflehnung gegen Gott übersetze, das Wort Sünde, geht es nämlich nicht mehr darum, ob ich einen einzelnen Fehler mache, ob ich ein Einzelgebot einhalte oder nicht, sondern es geht plötzlich darum, wie meine Einstellung zu Gott ist. Und das ist das, was sich durch die ganze Bibel und vor allem durch das Neue Testament zieht. Es geht nicht darum, ob ich die richtigen Gebote einhalte, sondern es geht darum, dass meine Einstellung zu Gott in Ordnung kommt. Als Beispiel erklärt uns Paulus ab Vers 3 von Kapitel 6 die Bedeutung der christlichen Taufe. Ich lese da mal in Kapitel 6, das ist auf der Innenseite, links unten, Kapitel 6 ab Vers 3. Von Vers 3 bis Vers 7 lese ich einmal. Da schreibt Paulus: Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Christen sind frei von Sünde, nicht weil sie keine Einzelsünden mehr tun. Christen sind von der Herrschaft der Sünde befreit, schreibt Paulus. Dieser Freiheit können Christen eigentlich nicht mehr sündigen, in dem Sinn, dass sie gegen Gott rebellieren und sich auflehnen. Ihr erinnert euch, Paulus hatte in Kapitel 5, Vers 8 geschrieben, dass Christen früher Sünder waren und ich folgere daraus, es aber jetzt nicht mehr sind. Es gibt also bei Paulus einen Unterschied zwischen einzelne Sünden tun und Sünder sein. Christen sollen in der Freiheit von der Sünde leben und trotzdem weiß Paulus längstens, dass sie nicht völlig frei sind von Einzelsünden. Und trotzdem sind sie keine Sünder mehr. Ich lese mal ein Stückchen weiter noch, die Verse 12 bis 14. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden, stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Es geht also in dem Text, so interpretiere ich das, nicht darum, ob ein Christ eine Einzelsünde tut. Und es geht auch nicht darum, ob ein Christ 100 Einzelsünden tut. Es geht darum, ob ein Christ sich grundsätzlich der Herrschaft Gottes unterstellt oder ob er weiterhin wie früher der Herrschaft der Sünde unterstellt ist. Lasse ich mich menschlich von meinem Ego, meiner Gier, meinen Begierden leiten oder lasse ich mich geistlich von Gott, von Jesus und von Gottes Geist leiten? Stelle ich meine Zeit, meine Kraft, meinen Besitz und mein Geld grundsätzlich in den Dienst Gottes oder stelle ich es grundsätzlich in den Dienst meines Egoismus und meiner Gottlosigkeit? In den nicht abgedruckten Versen 15 bis 23 von dem Kapitel 6 bringt Paulus einen Sklaven als Beispiel. Wer bisher sklavisch der Sünde gedient hat, also einfach sich überhaupt nicht auf Gott ausrichten wollte und gegen Gott aufgelehnt hat, der soll sich doch konsequent von dem trennen und sich stattdessen der Herrschaft Gottes unterstellen. So befreit der Glaube an Jesus vom Herrschaftsanspruch der Sünde. Und so meint Paulus, wenn die Sünde euch beherrscht wie ein Sklavenhalter, dann sucht euch einen neuen Herrn, dem ihr euch unterstellt. Und dieser Herr heißt Jesus Christus. Er macht euch frei von dem Herrschaftsanspruch der Sünde. Bisschen kompliziert. Wir gehen trotzdem einen Schritt weiter. Paulus meint, wir sind nicht nur frei von der Sünde. Wir sind auch frei vom Gesetz. Und er bringt das beides zusammen, sogar im Zusammenhang. Frei vom Gesetz. Wir sind jetzt ein Kapitel weiter, Kapitel 7. Er greift nochmal in Kapitel 7 das Kapitel 6 kurz auf mit dem Gedanken, Christen sind tot. Also mit Christus gestorben. Er hat sich da in Kapitel 6 auf die Taufe bezogen. Und diesen Gedanken setzt er jetzt hier fort. Und da stelle ich euch mal gerade eine Frage. Ist jemand, der tot ist, nehmen wir an, ein Deutscher stirbt, ist der Tod, der Leichnam, ist der verpflichtet, sich noch an das Gesetz zu halten, das deutsche Gesetz zu halten? Nein. Also ein Toter muss sich nicht nur nicht ans Gesetz halten, ein Toter kann sich gar nicht mehr ans Gesetz halten. Also ich glaube, das Finanzamt macht da Ausnahmen, Tote dürfen auch Steuern zahlen, aber es ist vielleicht eine Ausnahme. Ja? Also normalerweise sind Tote irrelevant fürs Gesetz. Tote können sich nicht ans Gesetz halten. Im Glauben an Jesus bin ich aber gestorben. Gedanklich, geistlich gestorben mit ihm. Und in der Taufe habe ich mich durchs Untertauchen im Wasser begraben lassen. Wer aber gestorben ist, für den hat kein Gesetz mehr eine Gültigkeit. Und so schreibt Paulus in Kapitel 7, Vers 1 und 4 und Kapitel 8, in den ersten beiden Versen, wer aber gestorben ist, für den hat das Gesetz keine Gültigkeit mehr. Und ich würde da sogar ersetzen, für Menschen, die gestorben sind, haben wirklich alle Gesetze ihre Gültigkeit verloren. Was bedeutet das jetzt für mich als Christ, wenn Paulus schreibt, ich bin mit Christus gestorben? Es bedeutet doch nichts anderes, als dass alle Gesetze für mich keine Gültigkeit mehr haben. Als Christ. Komischerweise bin ich gleichzeitig noch Mensch. Und dieser Mensch bleibt natürlich den Gesetzen und Regeln und Vorschriften unterworfen, die es hier auf dieser Welt gibt. Aber als Christ bin ich frei von jeglichem Gesetz. Wer im spirituellen Sinne geistlich mit Jesus Christus gestorben ist und in der Taufe begraben wurde, für dessen Glauben gibt es keine Gesetze mehr und alle Gebote haben ihre Gültigkeit verloren. Gesetze, Gebote, Regeln, ethnische, moralische Richtlinien, menschliche Ordnungen oder Dinge, die wir als gute Regeln und Traditionen für uns selbst auferlegen, die haben eine Bedeutung für unseren Körper. Wir brauchen die auch, um unsere Gemeinschaft zu regeln und damit es hier in Deutschland nicht drunter und rüber geht. Aber sie haben keine geistliche Bedeutung mehr. Diese geistliche Bedeutung haben diese Regeln und Gesetze verloren in dem Moment, wo ich zu Jesus Christus gekommen bin. Geistlich gesehen dienen wir Gott mit einem neuen Leben. Nur unser jetziger Körper, der dient manchmal leider noch dem alten Adam. Kapitel 7, Vers 6 schreibt Paulus das. Paulus schreibt sogar am Ende von Vers 6 von Kapitel 7, vielleicht könnt ihr euch den Vers mal angucken, ich lese den mal. Kapitel 7, Vers 6, das ist auf der rechten Seite, Innenseite, ziemlich in der Mitte. Vers 6, da schreibt Paulus, aber jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das seinen Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Also am Ende des Verses schreibt Paulus, dass sich unser Christsein nicht mehr an buchstäblichen Gesetzen orientiert, nicht mehr an Gesetzen, die aus Buchstaben bestehen. Mitten zwischen diesen ganzen Gedankengängen, die Paulus da so entfaltet, da wirft er eine praktische Frage auf. Was bin ich denn als Christ nun? Körper oder Geist? Bin ich jetzt menschlich oder bin ich jetzt geistlich? Oder bin ich vielleicht beides? Wir sind beim zweiten Exkurs und nähern uns damit langsam dem Ende der Predigt. Körper oder Geist? In der Praxis stellt Paulus nämlich fest, übrigens nicht nur Paulus, sondern ich auch und vielleicht ihr auch, Paulus stellt fest bei sich selbst, dass er Böses tut, obwohl er Christ ist. In Kapitel 7, die Verse 15, 16 und 21. In drei Versen stellt er fest, dass er eigentlich nicht so ist, wie er sein will und sein sollte. Seine Erklärung in Kapitel 7, Vers 17, wer das möchte, kann das gerne mitlesen, Kapitel 7, Vers 17, lautet, nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Nicht wir sind es, die Sündigen, sondern das Böse, die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Also da gibt es quasi so einen kleinen Wurm, so einen kleinen Rest unseres alten Sünderseins, der ist in dem Christen übrig geblieben. Und dieser kleine Rest von Sünde, der führt dazu, dass ich immer noch Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun sollte, die auch nicht richtig sind, die man auch nicht relativieren sollte. Und trotzdem bin ich geistlich gesehen davon gerettet und geistlich gesehen kein Sünder mehr. Die Lösung des Dilemmas schreibt Paulus in den Versen 9 und 10 von Kapitel 8. Das fängt also unten auf der Innenseite, unten rechts an. Verse 9 und 10 von Kapitel 8, da schreibt Paulus: Ihr aber, die Christen in Rom, ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. So gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Paulus schreibt manchmal ganz schön komplizierte Verse. Lest es euch am besten zu Hause nochmal durch. Die Frage für ein Leben als Christ aus dem Evangelium ist also nicht, ob ich körperlich menschlich oder ob ich geistlich heilig bin. Weil ich bin beides, schreibt Paulus. Aber ich bin nicht mehr bestimmt von dem, was an Sünde in meinem Leben ist. Bestimmt mich nun mein alter Adam, mein Menschsein? Bestimmt mich meine egoistische Natur, die tief in mir drin ist und die leider überlebt hat bei der Taufe? Oder bestimmt mich Gottes Geist, der Geist von Jesus, der in mir wohnt? Und diese Frage möchte ich euch mit nach Hause geben. Wovon lasst ihr euch bestimmen? Wovon lassen wir uns bestimmen? Von einzelnen Sünden und Verfehlungen? Lassen wir uns bestimmen von Dingen, nach denen wir gieren, nach Selbstbefriedigung in irgendeiner Art, sexuell oder auch materiell? Lassen wir uns bestimmen von einer Gier nach Anerkennung, von einer Gier und Neid? Lassen wir uns bestimmen von dem, was in dieser Welt so wunderbar alles um uns herum an materiellen Dingen ist? Oder lassen wir uns im Wesentlichen prägen von dem, was Christus in uns reingelegt hat, nämlich von seinem Geist? Bestimmt uns der alte Adam oder der neue Mensch in Christus? Bestimmt mich der Geist Gottes oder bestimmt mich mein Ego? Im Glauben an Jesus brauche ich nicht frustriert zu sein, wenn das alte Ego hin und wieder mal durchkommt. Im Glauben an Jesus erfüllt mich sein Geist mit Leben gerade dann, wenn ich im Einzelfall mal versage. Und um das jetzt praktisch langsam zum Schluss zu kommen, wende ich das jetzt mal an. Zwischendurch haben mich schon einige gefragt, wie denn das jetzt alles sich verhält. Wir haben ja im Moment auch gerade so eine praktische Gesprächsgruppe zum Thema Homosexualität und Christsein. Und ich wende das, was ich jetzt gerade alles gesagt habe, wende ich mal an auf das, was Paulus am Ende von Kapitel 1 geschrieben hatte. Im Ende von Kapitel 1 hatte er geschrieben, dass es homosexuelle Entgleisungen gibt. Und dann hat er einen ganzen Katalog von Verfehlungen aufgezählt, die Menschen so haben. Bosheit, Habgier, Neid, Mord, Streit, Hinterhalt, Heimtücke, Ungehorsam und so weiter. Und er hatte in Kapitel 1 dargestellt, das ist alles Folge der Auflehnung gegen Gott. Und aus meiner praktischen Erfahrung und auch von dem Hintergrund aus Kapitel 7 und 8 würde ich sagen, yo, Paulus hat recht. Das ist Auflehnung gegen Gott. Diese Dinge gibt es und sie gibt es sogar nicht nur bei Nichtchristen. Die ganze Palette dieser aufgezählten Dinge gibt es auch bei Christen. Wenn ich Paulus richtig verstehe, dann meint er, dass es zwar falsch, aber leider normal ist. Vielleicht würde uns Paulus zurufen, entspannt euch, wenn ihr Fehler macht und gegen menschliche oder göttliche Gebote verstoßt. Ja, es ist falsch, wenn du dagegen verstößt. Und ja, es ist nicht Gottes Plan, wenn du anders lebst. Und ja, es dient auch nicht alles dem Guten, was du so treibst. Und ja, auch dein christlicher Körper sündigt. Aber für einen Christen führen diese Einzelsünden und Verfehlungen nicht zum Tod. Du musst vielleicht menschliche Konsequenzen tragen. Das hat Auswirkungen, wenn du dich anders verhältst und anders lebst, als es Gott in seinem Lebensentwurf vorgesehen hat. Aber es bringt dich als Christen nicht zu Tode, weil Christus für dich gestorben ist. Wichtig ist, dass wir uns und unser geistliches Leben nicht mehr von der Auflehnung gegenüber Gott her definieren und bestimmen lassen. Also definiere dich nicht über deine Sexualität. Definiere dich nicht über deinen Egoismus. Definiere dich nicht über Macht und Anerkennung. Definiere dich nicht über die Stärke oder Schwäche, die du hast. Definiere dich nicht über deinen Besitz, sondern lass dich und dein Leben bestimmen von Jesus und von seinem Geist. Wir dienen als Christen nämlich nicht Geboten aus Buchstaben, sondern wir dienen Gott. Und das gibt uns Hoffnung. Und jetzt sind wir damit endgültig am Schluss dieser Predigt. Hoffnung. In den letzten Versen dieser vier Kapitel, die ich abgedruckt habe, in den letzten Versen zählt er nochmal alles auf, warum wir Hoffnung haben können. Wir haben Hoffnung, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben Hoffnung, weil Gottes Geist in uns lebt. Wir haben Hoffnung, weil wir Papa zu Gott sagen können und nicht mehr eine Riesendistanz zwischen uns und Gott ist. Wir haben Hoffnung, weil wir keine Angst vor Gott haben brauchen, weil das Strafgericht an uns vorbeigehen wird. Als Kinder Gottes haben wir Hoffnung auf eine Zukunft bei Gott und brauchen uns im jetzigen Leben den Mut nicht nehmen lassen. So tröstet und ermutigt Paulus am Ende von Kapitel 8 gerade die Christen, die in besonders schwierigen Lebenssituationen sind oder die merken, dass sie in ihrem eigenen Christsein versagen. Genau denen ruft Paulus doch zu, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Vers 31 von Kapitel 8. Wer kann einen Christen anklagen oder verurteilen, wenn doch Gott den Christen freispricht? Entfalte ich mal weiter. Ich habe nicht das Recht, mich selbst anzuklagen und zu verurteilen. Und ich habe nicht das Recht, andere anzuklagen und zu verurteilen. Ich habe das Recht, zu Jesus zu kommen und mir das, was ich verbocke, vergeben zu lassen. Niemand kann einen Christen vor Gott anklagen oder verurteilen. Weder sich selbst noch andere. Weder der Teufel noch irgendwer sonst. Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, weil mich nichts, aber auch gar nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und mit diesem Vers endet unser Text heute. Die Hoffnung auf Gottes Rettung trotz unserer Unvollkommenheit ist prägend für mein Leben als Christ, für ein Leben aus dem Evangelium, aus der guten Nachricht heraus. So wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir auch für euch, nichts mehr, als wir diese Hoffnung und diese Liebe Gottes im Herzen haben. Dass wir unser Leben von der Liebe Gottes und der Hoffnung prägen lassen und nicht von der Einhaltung von bestimmten Geboten und Gesetzen. Ich wünsche mir und hoffe, dass wir uns von seinem Geist leiten lassen und dass wir uns so intensiv von seinem Geist leiten lassen, dass wir überhaupt keine Gebote und Gesetze mehr brauchen. Das wäre doch fantastisch, wenn wir uns so sehr leiten lassen würden von Gott, dass es gar keine menschlichen Regeln mehr unter uns bräuchte. Ich hoffe auf Gott und ich hoffe auf seine Liebe, die unter uns im Handeln von Jesus wirksam ist. Amen. Ich bete noch mit uns. Vielen Dank, lieber Jesus Christus, für das, was du für uns getan hast. Ja, das sind ziemlich komplizierte Gedanken von Paulus, die eine einfache Wahrheit verfolgen, nämlich die, dass wir gerettet sind, egal was wir tun. Und ich möchte dich bitten, dass diese Rettung wirklich auch viele Menschen annehmen, hier unter uns, aber auch in unserer Gesellschaft. Dass wir nicht so sehr darauf schauen, was wir verbocken und falsch machen und schon gar nicht darauf schauen, was andere verbocken und falsch machen, sondern dass wir darauf schauen, dass du dafür gerade gestanden hast, dass du dich kreuzigen ließest, für all das, was ich und was alle anderen Menschen falsch machen. Danke, dass wir in dir ein neues Leben haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesem neuen Leben auch entsprechend leben lernen, nämlich uns von deinem Geist führen zu lassen und nicht mehr krampfhaft zu versuchen, irgendwelche Gebote einzuhalten. Bitte hilf uns dabei, dass dein Geist unser Leben und unsere Gemeinde bestimmt. Amen.